Wir haben heute Vormittag uns den Charakter von Petrus ein wenig angesehen. Führertyp, Sanguiniker, ein Mann schnell in Schlüsse, sehr spontan, aber auch mutig und feige zugleich. Eine Wetterfahne, voller Selbstvertrauen. Und wir haben dann gesehen, wie der Herr ihm immer näher kommt. Die erste Begegnung in Johannes 1, wo er einen neuen Namen bekommt. Dann auf der Hochzeit zu Kana, höchstwahrscheinlich, wo er zum ersten Mal ein Wunder des Herrn miterlebt. Dann im Hause, wo seine Schwiegermutter krank war. Also der Raum wird immer enger. Und dann schließlich auf dem Boot, wo er gar nicht mehr ausweichen konnte. Und er dann bereit ist, dem Herrn ein wenig zu helfen, ein wenig hinauszufahren. Und dann erlebt, dass der Herr ihm deutlich macht, wer er ist. Der Herr ist mir auch, wer Petrus ist. Und er zu seinen Füßen oder Knien niedersinkt und ausruft, Herr, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Und ich möchte versuchen, heute Abend deutlich zu machen, wie der Jesus am Charakter des Petrus arbeitet. Erstens durch verbale Lektionen, durch Gespräche und dann zweitens durch ganz praktische Lektionen, weil der Petrus nicht unbedingt sehr einsichtig war, wenn man mit ihm redete. Aber wir wollen uns die verschiedenen Stellen ansehen. Ich nehme mal zunächst die Geschichte in Lukas 22 und werde dann auch die Berichte der anderen Evangelien kurz da einbauen, einfügen. Lukas 22, Vers 31. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer Begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Aber ich habe für dich gebetet, auf dass dein Glauben nicht aufhört. Und du bist so an zurückgekehrt, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Lesen wir weiter ab Vers 39. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Da zog sich ungefähr ein Steinwurf von ihnen zurück und kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen willst, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte, und als er in ringendem Kampf war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf der Erde herabfielen. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, auf dass ihr nicht in Versuchung kommt. Dann finden wir, wie Judas vortritt, den Herrn Jesus dann zu überliefern mit einem Kuss. Und ich lese weiter Vers 49, als war die, welche um ihn her waren, sahen, was es werden würde, sprachen sie zu ihm, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer aus ihnen schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Jesus aber antwortete und sprach, lass es soweit. Er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Dann ab Vers 54, sie ergriffen ihn aber und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von Ferne. Und als sie mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte Petrus sich in ihre Mitte. Es sah ihn aber eine gewisse Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn unverwandt an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber verleuchtete ihn und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer und sprach, auch du bist einer von ihnen. Petrus sprach, Mensch, ich bin's nicht. Nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ich möchte zuerst einmal diese verschiedenen Warnsignale erwähnen, die der Jesus dem Petrus aufstellt, um ihn mit Worten zunächst einmal Lektionen zu erteilen, ihn zu warnen, ihn aufzuhalten, ihn zur Besinnung zu bringen, ihn vor einer Charaktersünde zu bewahren. In Matthäus 16 finden wir die erste Leidensankündigung des Herrn. Und wir finden dann, wie der Jesus, nachdem er also geschildert hat, was man mit ihm machen wird, dass der Petrus ihn straft, ihn zur Seite nimmt. Da muss man sich mal vorstellen. Er nimmt ihn zur Seite und straft ihn und sagt, das widerfahre dir nur ja nicht, Herr. Und der Jesus, er muss hier antworten, weiche hinter mich oder geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis. Man sollte meinen, dass der Petrus zusammengezuckt wäre und dass dieses deutliche Wort, gehe hinter mich, Satan, ihn doch erschrocken hat, ihn zur Besinnung, zur Nüchternheit gebracht hat. Aber wir stellen fest, dass diese Worte irgendwie sehr schnell an Wirkung verlieren bei Petrus. Sie halten ihn auf jeden Fall nicht auf in seiner Selbsteinschätzung. Dann finden wir eine nächste Szene bei der Fußwaschung. Der Jesus umgürtet sich, fängt an, die Füße der Jünger zu waschen. Die Jünger, die gucken zu, sind alle sehr erstaunt, dass gerade der Jesus das macht. Normalerweise macht das irgendein geringer Diener. Und dass ihr Herr und Meister sich zu ihren Füßen jetzt beugt, und um ihnen den Dreck von den Füßen zu waschen, das hat sie sehr, sehr betroffen gemacht. Dann ist der Petrus an der Reihe. Und dann sagt der Petrus, du wischst meine Füße. Der Jesus sagt zu ihm, was ich jetzt tue, das kannst du jetzt nicht verstehen, aber du wirst später mal verstehen. Petrus, du sollst in Ewigkeit mir nicht die Füße waschen. Typisch Petrus, würden wir sagen. Der Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Teil mit mir. Ja, wenn das so ist, dann bitte auch den ganzen Körper. Dann versucht der Jesus ihm wieder deutlich zu machen, wer gebadet ist, der ist rein und hat nicht nötig, nochmal ganz gewaschen zu werden, mit Ausnahme der Füße, die immer hier durch das Gehen auf der Erde schmutzig werden. Also Petrus bekommt hier eine Mahnung nach der anderen, eine Korrektur nach der anderen, aber man hat nicht den Eindruck, dass ihn das beeindruckt oder irgendwie auffällt, ihn ruhig macht, ihn still macht. Matthäus 26, Vers 31 sagt der Jesus, in dieser Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern. Petrus, spontan, wenn ihr auch alle ärgern, ich nicht. Und sein ungebrochenes Selbstbewusstsein, der Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Die Parallelstelle im Lukas-Evangelium, haben wir gelesen, leitet das ein mit den Worten Simon, Simon. Wenn der Jesus einen Namen zweimal ausspricht, oder überhaupt, wenn wir in der Bibel das finden, dass ein Name oder jemand doppelt angesprochen wird, wovon ist das meist ein Zeichen oder immer ein Zeichen? Da liegt auf der Hand. Einmal die Wichtigkeit, und hier spricht er ihn noch mit seinen alten Namen an. Das sollte eigentlich eine besondere Mahnung nochmal sein, dass hier an den alten Petrus irgendwie appelliert wird. Also das ist ganz dick unterstrichen, könnte man sagen. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Aber ich habe für dich gebetet, auf dass dein Glaube nicht aufhört. Man sollte meinen, dass der Petrus hier errötet oder erschrickt oder ganz stille wird oder was auch immer. Aber er hat sofort wieder einen Spruch auf Lager und sagt, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Wir haben diese Worte gelesen, was der Jesus dann sagt. Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich nicht kennst. Im Johannesevangelium, Kapitel 13, auch eine Parallelstelle zu dieser Begebenheit, sagt der Jesus zu Petrus, wohin ich gehe, kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir erst später folgen. Petrus, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Dann dachte der Jesus, ja, ich hätte gerne in das Angesicht des Herrn geguckt, wie er das gesagt hat, dein Leben willst du für mich lassen, ob er da ein bisschen verzweifelt geguckt oder gestöhnt hat, dein Leben willst du für mich lassen, und dann wiederholt er die Warnung, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, und so weiter. Und wir stellen hier fest, wie der Jesus hier immer wieder Petrus versucht zu warnen, ihn zur Besinnung, zur Nüchternheit zu bringen, aber alle Worte, alle Warnungen sind nutzlos, und deswegen muss Gott hier praktische Lektionen benutzen, eine Medizin geben, die er schlucken muss. Das haben wir schon gesehen, auch im Leben des Hiskia, dass Gott, dass der Herr ihn einfach mal in sich selbst überlässt, damit er lernt, was in seinem Herzen ist. Unheimlich traurig, wenn wir nicht durch das Wort Gottes korrigiert und verändert werden, sondern wenn der Herr uns selbst und unserem Charakter überlassen muss, damit wir lernen, wer wir selbst sind. Aber scheinbar geht es bei Petrus nicht anders. Und bei solchen Typen wie Petrus wird es ähnlich sein. Wir finden den Herrn in Gethsemane, kurze Zeit später, nach diesen Gesprächen. Und Markus berichtet jetzt ganz interessant, Kapitel 14, da sagt der Jesus seinen Jüngern, er hat ja die drei mitgenommen, Petrus, Johannes und Jakobus, wacht und betet mit mir, während er sich zurückzieht, um dann seine Not seinem Vater zu sagen, sie schlafen ein. Und nur Markus, und das ist interessant, er ist der einzige der Evangelisten, der berichtet, als der Jesus jetzt vom Gebet zurückkommt, da spricht er nicht die Jünger allgemein ein, sondern Simon, schläfst du? Nun wissen wir, oder wir können annehmen, dass Markus sein Evangelium nach der Schilderung des Petrus geschrieben hat, und dass Gott die Beziehung Petrus-Markus benutzt hat, um ihm diese Mitteilung zu machen. Von daher kann ich gut verstehen, dass gerade Markus oder Markus als Einziger das erwähnt, dass hier der Jesus den Petrus persönlich anspricht. Simon, schläfst du? Ich habe das Du bei mir unterstrichen, gerade weil er doch gesagt hat, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Wenn alle anderen dich verlassen, ich nicht. Hier geht es nur darum, dass der Petrus eine Stunde mit ihm wacht, mit ihm betet. Und eigentlich hätte Simon hier erkennen müssen, wozu er fähig ist oder nicht fähig ist. Aber auch das hat nicht geholfen. Wenige Minuten später ist die Gefangennahme. Soeben hat der Herr noch gesagt, so schlaft denn weiter und ruht aus, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen in die Hände der Sünder überliefert wird. Und eigenartig, jetzt ist Petrus auf einmal hellwach. Er, der eben noch geschlafen hat, der zieht jetzt sein Schwert, und Johannes ist derjenige, der es berichtet, dass es Petrus war, Simon Petrus, der ein Schwert hatte. Eine Frage, wo kam dieses Schwert denn her? Petrus braucht ein Schwert. Er, der bereit war, mit dem Herrn Jesus in den Tod zu gehen, mit ihm ins Gefängnis zu gehen, der zieht ein Schwert aus seinem Gewand. Das war natürlich nicht so ein Riesending, wahrscheinlich so ein Kurzschwert, das man einigermaßen verstecken kann unter dem Gewand, nehme ich an. Aber immerhin, er hatte sich so ein Schwert besorgt, wahrscheinlich für alle Fälle mal. Und das ist ja typisch für Leute wie Petrus, die Sonnenmund haben von ihrem Vertrauen zum Herrn und bereit sind, mit ihm zu leiden, alles Mögliche zu machen. Aber in der Hinterhand haben sie dann doch ihre eigenen Sicherheiten für alle Fälle. Und so sind wir ja schließlich auch. Wenn es um das ewige Heil geht, da sind wir alle ganz sicher, dass wir da auf den Herrn vertrauen können, dass sein Wort die Wahrheit ist und dass er uns ans Ziel bringen wird. Er hat das verheißen. Daran glauben wir, darauf vertrauen wir. Aber wenn es um irdische Sicherheiten geht, nicht um die ewige Sicherheit, dann haben wir auch alle unser Schwert, alle unsere Sicherheiten, alle unsere Versicherungen, Entschuldigung, Herbert, Dinge, auf die wir vertrauen und die wir vielleicht auch als Christen gebrauchen können. Kann man dem Herrn wirklich in allen Bereichen vertrauen? Zunächst, er nimmt mir das nicht übel. Zuerst beginnt der Petrus eigentlich ganz vernünftig. Er sagt nämlich, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Ist ja immer gut, wenn man vor einer Aktion betet. Aber er wartet die Antwort des Herrn nicht ab und schlägt zu. Das ist auch typisch Petrus. Er zielt auf den Kopf von dem Malchus, der stammt da wahrscheinlich als Erster. Petrus musste ja jetzt unter Beweis stellen, was er für ein Kerl ist. Nun hatte man ein Schwert in der Hand. Und er hatte ja versprochen, er würde und so weiter und so weiter. Und er schlägt dann los. Und hier sehen wir, wie dieser fleischliche Eifer des Petrus einmal den Herrn verunehrt. Denn es heißt ja, einer von denen, die mit Jesus waren, zog sein Schwert. Also der Jesus gerät hier in den Verdacht oder in den Ruf, ja, so eine Sorte Menschen oder Terroristen um sich zu haben, die also bewaffnet sind. Und das hat sich ja in der Kirchengeschichte immer wiederholt. Wenn wir als Christen zu den Waffen gegriffen haben, dann wurde das dem Herrn Jesus letzten Endes dann auch in die Schuhe geschoben oder der Name des Herrn wurde dadurch verunehrt. Aber dieser Streich mit dem Schwert schadet natürlich auch dem Petrus. Denn der Verwandte von dem Malchus, Vetter oder wer das war, der sah ja den Petrus später da im Hof des Hohen Priesters und sagt zu ihm, hör mal, habe ich nicht gesehen, da in dem Garten, warst du denn nicht derjenige, der mein Vetter da ein Ohr abgeschlagen hat? Also selbst Petrus kommt natürlich hier gerät in Gefahr und er schadet auch dem armen Malchus, denn der kann zumindest auf einem Ohr nicht mehr hören. Und ich glaube, das können wir auch anwenden auf uns. Wenn wir anfangen, mit fleischlichen Waffen zu kämpfen und meinen, wir müssen den Herrn verteidigen und greifen dann zum Schwert, dann schlagen wir Ohren ab. Das heißt, die Leute, die wir da treffen wollen, werden nicht mehr zuhören können, was wir eigentlich zu sagen haben. Ihr kennt auch das Wort von Friedrich Nietzsche, eure Taten reden lauter als eure Worte. Und wie viele Ohren schlagen wir ab in unserer Dummheit, wenn wir meinen, wir müssten jetzt mit eigener Kraft den Herrn retten oder verteidigen. Dann kommt die letzte Warnung des Herrn an den Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide, denn wer das Schwert nimmt, wird auch durchs Schwert umkommen. Ja, und dann kommt die Katastrophe. Alle fliehen. Der Herr hat sich noch einmal in den Weg gestellt. Wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen. Aber Petrus, der gibt auch Fersengeld, haut ab, aber er bleibt dann stehen. Wahrscheinlich erinnert er sich an seine großen Sprüche. Und dann lesen wir von ihm in den Evangelien, Petrus aber folgte von Ferne. Und das ist ganz interessant. Nicht als Nachfolger, sondern als Zuschauer. Nicht als Kämpfer, sondern als Schlachtenbummler, könnte man sagen. Nicht der Glaube treibt ihn voran, sondern der Ehrgeiz. Und nicht die Liebe, sondern die Neugierde. Er wollte sehen, wo es drauf hinläuft. Er folgt von Ferne. So weit wie möglich der Abstand, doch so nah wie nötig, um zu sehen, was passiert jetzt. Ist das ein treffendes Bild vielleicht auch von mir oder von dir? Wie steht es mit unserer Nachfolge? Sind wir nah bei dem Herrn oder ist auch inzwischen eine Entfernung eingetreten, dass wir uns natürlich nicht ganz von ihm trennen wollen, aber auch nicht Schritt halten wollen? Ein Ausleger Erwin Lutzer, der hat einmal geschrieben, es ist schwer genug, wenn wir im Gleichschritt mit Jesus Christus gehen, aber es ist praktisch unmöglich, wenn wir weit hinter ihm her hinken. Das geht nicht. Von ferne und allein. Und auch das sollten wir gut bedenken. Hier ist Petrus allein, sonst war er immer mit den anderen zusammen, mit den Jüngern. Der Jesus hatte gesagt, schlaf weiter, ruht aus, ihr könnt jetzt nicht mehr mir helfen, das ist vorbei, mit anderen Worten. Aber Petrus macht sich allein auf dem Weg, er verlässt die Gemeinschaft der Jünger und das ist immer tragisch. Und das ist schon so ein Symptom von jemand, der sich so langsam vom Herrn hinwegwendet, dass er nicht nur einen Abstand zwischen ihm und den Herrn kommen lässt, sondern oft auch einen Abstand dann zu den Mitgeschwistern, zu den anderen Jüngern. Gemeinschaft bewahrt. Das haben viele von uns auch erlebt. Wenn wir Besuch kriegen, da würden wir niemals in unserem Videorekorder ein Porno-Video reinlegen. Da würden wir uns zu Tode schämen. Aber wenn wir ganz alleine sind, oder wenn wir irgendwo im Hotel sind, unterwegs, was sehen wir dann, wenn wir meinen, keiner sieht uns? Paul Humburg hat einmal gesagt, der Mensch ist nur das, was er im Dunkeln ist, ungesehen von anderen. Ich glaube, das kann man auch auf den Christen anwenden. Der Christ ist auch nur das, was er im Dunkeln ist, ungesehen von anderen. Da zeigt sich, woran er glaubt, welche Grundsätze und Prinzipien er hat. Gemeinschaft bewahrt. Ja, dann erlebt der Petrus diese unheimliche Szene von ferne, wie der Herr gefangen genommen wird. Die Jünger, wie gesagt, waren alle geflohen. Inzwischen war es dunkel. Es war Nacht geworden, es war kalt und er einsam und erfriert. Wir sehen ihn dann an der Tür zum Hof des Hohen Priesters, wo ihm dann eine Magd wahrscheinlich die Laterne auch unter die Nase hält und sagt, hör mal, du bist doch auch einer von denen, die mit Jesus waren. Und Petrus leuchtet, ich bin's nicht. Der Hahn kräht. Menschenfurcht bei Petrus. Und das ist typisch für einen Charakter wie Petrus, das ist typisch für uns, an welchen Stellen wir versagen. Und ich glaube, so ein Petrus-Charakter, der hätte vor einem großen Publikum wahrscheinlich nicht versagt. Wenn hier viele Menschen gewesen wären, wenn die Bildzeitung da gewesen wäre, das Fernsehen und so weiter, und er wäre in einem großen Stadion oder vor einem Scheiterhaufen gefragt worden, hör mal, bist du nicht auch einer von denen, die mit Jesus sind? Da hätte er wahrscheinlich, so wie ich den Petrus einschätze, da hätte er gesagt, hier lohnt es sich zu sterben oder zu verbrennen, hier gucken viele zu, das wird berichtet im Fernsehen, das ist eine gute Gelegenheit, mich in Erinnerung zu halten, also ich gehöre zu Christus. Aber bei einem Mädchen, bei so einer Dienerin da, da lohnt sich doch nicht, da was zu riskieren. Also, ich kann den Petrus da gut verstehen, ich bin auch so ein Typ. So link, so falsch und so, ja, verdreht. Petrus schämt sich. Ist nicht zu fassen. Derjenige, der sein Leben lassen will, der ihm in den Tod folgen will, ins Gefängnis, der kriegt hier zitternde Knie vor einem Mädchen, das ihn fragt, bist du nicht auch einer von denen, die mit Jesus sind? Dann finden wir Petrus am Kohlenfeuer. Das ist also gar nicht so einfach, in den verschiedenen Evangelien genau festzustellen, wo er nun was sagt. Das ist ein Hin und Her, eine totale Unruhe bei dem Petrus. Auf jeden Fall, wir finden ihn, ich glaube im Johannesevangelium, dass er an das Kohlenfeuer geht und da steht dann auch ausdrücklich, weil es wird kalt war und er wärmte sich, er war mitten unter ihnen. Und auch das kann ich wieder gut nachvollziehen. Wenn man schon sich da aufhält, dann setzt man da nicht an den Rand, sondern da mitten unter ihnen. Warum? Erläuter das mal.
Naja, da falle ich weniger auf.
In der Mitte nicht mehr.
In der Mitte falle ich nicht so auf wie am Rand.
Das ist genau richtig. Er wollte so tun, als wäre wirklich, gehörte er dazu, als wäre einer von ihnen und so weiter am Rand, wäre vielleicht aufgefallen, was ist das für einer, aber er nimmt sein ganzes Selbstbewusstsein hier in die Hände und tut so, als wäre er auch einer von den Dienern des hohen Priesters, der mitspottet und mitlästert, mithöhnt über den Herrn Jesus mitten unter ihnen. Und dort reibt er sich die Hände oder die Füße oder die Knie, weil es sehr kalt war, um nicht aufzufallen. Er lacht mit über ihre Witze. Und wieder kommt dann eine Frau, wahrscheinlich dieselbe Türhüterin, die ihn da schon an der Pforte gesehen hat, und sagt zu einer der Beistehenden, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und Petrus, der ruft dann aus, hör mal, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Und dann lesen wir, dass er dann zum Tor geht, also er verlässt für einen Moment wieder das Feuer, springt auf und sucht irgendwas oder geht irgendwo hin. Eine totale Unruhe. Und dann haben wir gelesen, nach etwa einer Stunde, inzwischen war einiges passiert mit dem Herrn Jesus, finden wir den Petrus offensichtlich wieder da an dem Feuer und die Dabeistehenden sagen, du bist einer von ihnen, deine Sprache verrät dich. Und dann kommt auch dieser Vetter vom Malchus und sagt, hör mal, ich hab dich doch im Garten da gesehen. Und dann finden wir den Petrus, wie er flucht und schwört, ich kenne diesen Menschen nicht. Stell uns das mal vor. Der flucht und schwört, er verflucht sich, dass er diesen Menschen überhaupt nicht kennt. Er leugnet auf die Jüngerschaft, das hat er vorher getan, und hier sogar die Bekanntschaft. Und dann kräht der Hahn. Und Petrus erinnert sich an die Worte Jesu. Und wenn wir dann den Bericht von Lukas hier vor uns haben und das vergleichen mit dem Johannesevangelium, dann passiert zeitgleich Folgendes. Der Jesus, der wird von den hohen Priestern hin zu Pilatus geführt, über den Hof des hohen Priesters, wo gerade diese ganzen Diener des hohen Priesters und die Kriegsknechte standen, wo das Feuer gemacht wurde, also da, wo der Petrus sich aufhielt. Und dann haben wir gelesen, dass der Jesus den Petrus anblickt. Der Jesus gebunden, angespuckt, mit Fäusten geschlagen, auf diesem Weg hin zum Pilatus, schaut er den Petrus an. Er hatte für Petrus gebetet. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und jetzt sieht er ihn an. Und ich habe mich oft gefragt, habe mir das vorzustellen versucht, wie der Jesus ihn angeblickt hat. Lag in seinem Blick Verachtung oder eine Strafpredigt? Hör mal, ich habe dich gewarnt, Petrus. Jetzt ist es soweit. Staunen wir nicht darüber, dass der Jesus, der vor seinem schwersten Werk stand, der soeben die Schläge, die Spucke, den ganzen Hohn erlebt hatte und er wusste, was jetzt vor ihm war, dort bei Pilatus und wie es weitergehen würde, dass der überhaupt noch einen Blick hat für diesen Petrus. Aber so ist unser Herr. Er sieht den Petrus in der Situation, dort am Kohlenfeuer, und er hat einen Blick für ihn, ein Auge für ihn. Wie oft hatte Petrus in die Augen des Herrn geschaut? Damals bei der ersten Begegnung, Johannes 1, dann bestimmt beim Fischzug, dann auf dem tosenden Meer, wo Petrus dem Herrn zurief, ich versinke, dann auf dem Berg der Verklärung, wo geschildert wird, wie der Jesus sein Angesicht strahlte wie die Sonne, seine Kleider weiß wie der Schnee. Welche Eindrücke hatte der Jesus, hatte Petrus von dem Herrn Jesus bekommen? Und jetzt auf einmal ein Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerzen, voller Hohn. Und doch, wie ich überzeugt bin, ein Blick der Liebe. Und in diesem Blick gelangen die Worte, ich habe für dich gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich finde das ganz ergreifend, wie das gerade hier in Lukas geschildert wird. Der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Er war also auf dem Weg und dann wendet er sich noch einmal um Er weiß, da ist einer, der braucht meinen Blick. Und der braucht jetzt Ermutigung, damit er nicht verzweifelt. Er blickt den Petrus an mit den Augen der Liebe. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Der Hahn hatte gekräht. Der Hahn, der hat an sein Gewissen appelliert. Er hat ihn erinnert an die Worte Jesu. Aber das Krähen des Hahns hat nicht bewirkt, dass er in Tränen ausbricht und hier diesen Ort verlässt, sondern dieser Blick des Herrn Jesus, der hat sein Herz angerührt. Und er weinte bitterlich und er ging hinaus. Spurgeon, der sagt an dieser Stelle, ich zitiere aus dem Gedächtnis, sicherlich nicht so ganz korrekt, der vergleicht sein eigenes Predigen mit dem Krähen des Hahns. Er sagt, mein Predigen ist nichts anderes als das Krächzen eines Hahns. Krähe nur weiter, armer Vogel, so drückt er sich da aus. Wenn der Blick des Herrn sich mit deinem Krähen verbindet, dann wirst du das Herz des Petrus treffen. Das ist so. Wir können die Wahrheit sagen, wir können das Gewissen ansprechen, aber wenn der Blick des Herrn sich nicht damit verbindet, ja, dann wird sich in deinem Leben auch nichts ändern. Vielleicht erschrickst du über deine Sünde, über deinen Zustand, aber nur wenn der Herr dich anblickt, vielleicht auch an diesem Abend, mit den Augen der Liebe, der für dich ans Kreuz geht, das wird dein Herz verändern, das wird dich zum Weinen bringen, bitterlich weinen, aber vor allem, er ging hinaus. Vorher hatte er keine Kraft zu gehen. Die Sünde, sein Versagen, hat ihn irgendwie gefesselt und ließ ihn nicht los. Aber nachdem der ihn angesehen hat, in die Augen geschaut hat, da hat er Kraft, diesen Ort der Sünde zu verlassen. Echte Buße zeigt sich nicht nur in Tränen und Reue. Ich habe heute Morgen erzählt, wie oft ich mich bekehrt habe und geheult habe, wer weiß wie, zum Herrn geschrien habe. Aber ich glaube nicht, dass das meine Bekehrung war. Aber in dem Moment, wo mir der Herr die Augen öffnete für die Herrlichkeit des Herrn, für seine Liebe am Kreuz, das hat mein Leben verändert und mein Herz verändert. Hier verlässt dann der Petrus den Ort, wo er gesündigt hat, egal was die Männer und Frauen dachten, das war ihm jetzt egal. Der Herr hat ihn angesehen. Ihm war seine Schuld bewusst. Und er sah die Liebe, natürlich auch die Enttäuschung in dem Blick des Herrn. Und ihn hält es nicht mehr an diesem Ort, sondern er geht. Und da ist mein Wunsch auch für dich, der du hier heute Abend auch sitzt, der das Wort Gottes oft gehört hast, dem das Gewissen aufschlägt, der Hahn hat gekräht in deinem Leben, vielleicht schon ein paar Mal, vielleicht heute, vielleicht gestern, vielleicht in diesem Moment. Aber dass der Herr dich anblickt, dich anrührt, und dass du seine Augen siehst, seine Liebe, der bereit ist für dich ans Kreuz zu gehen, deine Schuld und Sünde auf sich zu nehmen und aus Liebe zu dir und zum Vater sein Leben zu lassen, diese Schuld zu sühnen. Dass der Herr dir dafür wirklich deine Herzensaugen öffnet und du dann auch mit deiner Sünde brichst, mit deinem alten Leben brichst, um dein Leben ihm zu geben und ihm zu folgen. Amen.